Deutschlandfunk, Europa heute.
Heute mit Andreas Noller Mikrofon. Guten Morgen. Es wird heute mal wieder über den Brexit abgestimmt in London. Noch einmal werden die Abgeordneten zu alternativen Brexit-Plänen gefragt. Doch was für die einen als unerträgliche Hängepartie, was die einen als unerträgliche Hängepartie empfinden, ist für die anderen das gute Zeichen einer Machtverschiebung in den politischen Institutionen. Der Brexit als Sternstunde des Parlaments, unser Thema gleich zu Beginn der Sendung, in der wir auch über den Hintergrund einer großen Streikwelle in Portugal berichten und Ihnen erklären, warum die Franzosen ab April zu Tausenden auf die Pferderennbahnen pilgern. Es ist sicher nicht die Stunde der Regierung, das Chaos um den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union. Dreimal ist Premierministerin Theresa May mit ihrem Brexit-Vertrag im Parlament gescheitert. Ihr Ansehen und ihr Einfluss sind auf einem Tiefpunkt. Viele Politiker hätten an ihrer Stelle längst das Handtuch geworfen. Die Schwäche der Exekutive rückt damit automatisch das Parlament ins Rampenlicht.
Und, resume your seat. Resume your seat. No.
Eine Institution mit einem langen demokratischen Gedächtnis, aber eben auch eingeschränkten Rechten. Noch nicht einmal über die Tagesordnung kann das Parlament frei entscheiden. Doch das Brexit-Chaos hat dem Unterhaus nun Flügel verschafft. Heute stimmen die Abgeordneten zum zweiten Mal über Alternativen zum Regierungsplan ab. Deutschlandfunk-London-Korrespondent Friedbert Meurer über ein Parlament auf der Suche nach Einfluss.
Oliver Letwin gilt als ein zurückhaltender Mann. Niemand hätte dem 62-Jährigen wohl zugetraut, als konservativer Abgeordneter zum Anführer einer Revolution im Unterhaus zu werden. Die Zeitung The Sun titulierte ihn deswegen als Rädelsführer.
Point of order, Mr. David T.C. Davis.
I thank you very much, Mr. Speaker. I don't wish to pay.
Speaker John Bercow erteilte David Davis nach Letwins Coup, dass das Parlament die Tagesordnung bestimmen darf, das Wort. Letwins Fraktionskollege war außer sich.
But since he now seems to have installed himself as a kind of jobbing prime minister, could you tell me, Mr. Speaker, how we actually hold him to account in this house?
Der Abgeordnete aus West Dorset hat sich selbst als Aushilfspremierminister installiert. Wie können wir ihn denn zur Rechenschaft ziehen? Dass die Parlamentarier auf einmal so viel Macht haben, gilt als eine radikale Neuerung. Normalerweise bestimmt ein Premierminister, was und wann im Unterhaus abgestimmt wird. Lord Andrew Adonis, ein Mitglied im Oberhaus, hält die bisherige Machtfülle eines britischen Premiers aber für nicht mehr zeitgemäß. Labour-Mann Adonis war Minister unter Tony Blair.
Yes, he was. Under our traditional system of government in this country.
Ja, auch Tony Blair war ein gewählter Monarch. Bisher war es so, sobald ein Premierminister die Mehrheit im Unterhaus hat, verfügt er bis zur nächsten Wahl über eine weitreichende und kaum eingeschränkte Machtfülle. Ich glaube, wir brauchen ein besseres System der Gewaltenteilung.
Now my view is that having a better system of checks and balances is a good idea.
Die Politik steckt in der Sackgasse. Die alten Spielregeln funktionieren nicht mehr. Lord Adonis findet es gut, wenn das Parlament jetzt stärker mitredet. Die Regierung regierte bisher im Prinzip mit Dekreten. Das geht zu weit. Der Brexit stärkt die Gewaltenteilung zugunsten des Parlaments und das finde ich gut. Andere finden es dagegen anmaßend, wenn sich das Parlament zum Aushilfspremierminister aufschwingt. So könne man nicht regieren, argumentiert Handelsminister Liam Fox.
I think there would be a chasm of distrust that would open up between voters.
Hier öffnet sich ein Abgrund an Misstrauen, das die Wähler gegenüber dem politischen System hegen. Die Abgeordneten hatten ihre Entscheidung an ein Referendum delegiert. Wie sollen die Wähler jemals wieder an ein solches Verfahren glauben?
Would a voter trust in that process again?
Die Bevölkerung wählt eine Partei in die Regierung, indem sie deren Wahlmanifest gutheißt. Abgeordnete der siegreichen Partei arbeiten jetzt aber genau gegen dieses Wahlmanifest.
The people elect the MPs. And from the MPs comes the executive. And when
die Menschen wählen ihre Volksvertreter und daraus entsteht die Regierung, meinte die Verfassungsexpertin Nikki da Costa zuletzt auf einer Tagung. Sie stützt die Ansicht der Regierung. Wenn die Abgeordneten der Premierministerin jetzt die Tagesordnung diktieren, dann kann die Wahlbevölkerung eine machtlos gewordene Regierung nicht mehr zur Rechenschaft ziehen. Und das Vertrauen bricht zusammen. Lord Andrew Adonis kommt zu einem ganz anderen Schluss. Viel hängt für ihn jetzt davon ab, ob es dem Unterhaus auch gelingt, den Knoten endlich zu zerschlagen und eine Lösung herbeizuführen. Eine Lösung, zu der die Regierung nicht in der Lage war. Die britische Demokratie funktioniert. Wir befinden uns aber in einer Krise, die so lange nicht beendet ist, bis das Unterhaus einen Weg gefunden hat. Deswegen erleben wir einen so schwierigen Moment in der Geschichte unseres Parlaments.
Der Brexit und die Statik der politischen Institutionen in Großbritannien. Deutschlandfunk-Korrespondent Friedbert Meurer berichtete aus London. Für den damaligen deutschen Finanzminister Wolfgang Schäuble war das Scheitern Portugals nur eine Frage der Zeit. Als die neue linke Regierung 2015 die Abkehr vom Sparkurs beschloss, prophezeite der mächtige deutsche Minister schon das nächste europäische Rettungspaket. Doch Schäuble irrte sich. Portugal meisterte den politischen Richtungswechsel ohne wirtschaftlichen Absturz. Im Gegenteil, 2,5 Jahre nach der umstrittenen Entscheidung hat das Land das niedrigste Haushaltsdefizit seit 45 Jahren und meldet sinkende Arbeitslosenzahlen nach Brüssel. Doch diese Erfolge wecken nun Begehrlichkeiten, die die Regierung wenige Monate vor den Parlamentswahlen in Bedrängnis bringen. Immer neue Berufsgruppen versuchen mit Streiks den Druck auf die Regierung zu erhöhen. Thilo Wagner über die Folgen des portugiesischen Protestfrühlings.
Vor einem kleinen Café in Sintra, rund 20 Kilometer westlich von Lissabon, sitzen ein paar Grundschüler mit ihren Eltern am Tisch. Normalerweise hätten sie an diesem Vormittag Unterricht, weil aber an der Schule wieder einmal gestreikt wird, bleiben sie heute bei ihren Eltern. Und das gefällt manchen Erwachsenen, die eigentlich arbeiten müssten, überhaupt nicht. Wenn die Lehrer streiken, liegen sie doch den ganzen Tag nur im Bett, sagt eine junge Frau. Und ein Mann fügt hinzu, ich habe noch nie gestreikt. Trotzdem sollten Arbeiter, die sich schlecht behandelt fühlen, das Recht dazu haben. Aber dann sollen sie auch vor der Schule stehen und demonstrieren. Und das passiert nicht. Seit Beginn des Jahres wurde in Portugal häufiger gestreikt als im gesamten Jahr 2015. Damals war noch eine konservative Regierung an der Macht, die in der Staatsschuldenkrise den harten Sparkurs der Troika umgesetzt und sich den Unmut vieler Portugiesen zugezogen hatte. Mittlerweile regiert eine sozialistische Minderheitsregierung, die von kleineren Linksparteien wie den Kommunisten und dem Bloco Esquerda unterstützt wird. Zu Beginn der Legislaturperiode hat das zum sozialen Frieden beigetragen. Doch gerade diese kleineren Parteien kritisieren jetzt die Sozialisten. Luís Fazenda, einer der Gründungsväter und Präsidiumsmitglied des Linksblocks, wirft der Regierung vor, blind an der Sparpolitik festzuhalten. Ich finde es ganz normal, dass die Streikwelle insbesondere im öffentlichen Dienst weitergeht. Wir unterstützen die Streikenden. Schließlich haben sie unter der Troika am stärksten gelitten. Die Regierung verfügt über die nötigen Mittel im Haushalt, um einen großen Teil der Forderungen der Streikenden umzusetzen. Aber der sozialistischen Regierung ist es wichtiger, in Brüssel und Frankfurt zu zeigen, dass das Haushaltsdefizit nur noch sehr gering ist. Die Regierung setzt das bei den europäischen Institutionen als politisches Propagandamittel ein. Im vergangenen Jahr betrug das portugiesische Defizit nur noch 0,5%. Die Staatsschuldenquote ging auf 121,5% der Wirtschaftsleistung zurück. Das ist der beste Wert seit 2011. Die treibende Kraft hinter diesem Konsolidierungskurs ist Finanzminister und Eurogruppenchef Mario Centeno, der seine ganze Macht einsetzt, um die öffentlichen Ausgaben streng zu kontrollieren. Dagegen wehren sich die Gewerkschaften. Insbesondere die Lehrer fordern, dass die Regierung 9,5 Jahre Dienst in den Laufbahnen der rund 100.000 Lehrer anerkennt und sich das auf ihre Gehälter auswirkt. Eine Maßnahme, die den Staat jährlich 600 Millionen Euro kosten würde. Doch die Sozialisten wollen nur einen Teil der Ansprüche erfüllen und verweisen auf die wirtschaftliche Entwicklung des Landes. Der große Boom scheint auch in Portugal vorbei. Im laufenden Jahr soll die portugiesische Wirtschaft nur noch um 1,7% wachsen. Trotz dieser Zwänge gibt der Politikwissenschaftler André Alves von der Katholischen Universität in Lissabon der Regierung eine Mitschuld an der derzeitigen Situation. Schließlich, so Alves, haben die Sozialisten selbst den Eindruck erweckt, dass Portugal die Krise weit hinter sich gelassen hätte. Die Regierung hat seit 2015 immer wieder vom Ende des Sparkurses und vom Beginn eines neuen Zyklus gesprochen. Nun, wenn alles so viel besser sein soll, aber es mir persönlich gar nicht so viel besser geht, dann will ich jetzt auch meinen Teil abbekommen. Dieses Denken versteckt sich hinter den Protesten der Lehrer, der Krankenpfleger und anderer Berufsgruppen. Ihre Erwartungen sind so groß, weil die Sozialisten selbst die Idee verbreitet haben, dass der Sparkurs angeblich vorbei sein sollte. Tatsächlich geht das Wirtschaftswachstum jedoch wieder zurück und die Regierung hat fast keinen Spielraum im Haushalt. Deshalb hat sie große Schwierigkeiten, die Konflikte politisch zu lösen.
Ob in Schulen, Krankenhäusern oder in der öffentlichen Verwaltung, die Streikwelle in Portugal setzt die Regierung unter Druck. Thilo Wagner berichtete aus Lissabon. Sie waren wieder auf der Straße, die Gelbwesten in Frankreich. Mehr als 30.000 Teilnehmer landesweit. Die Wochenenden gehören also weiter dem Protest gegen Staatspräsident Macron. Für die einen. Die anderen feiern den Beginn der grünen Saison. Ab April zieht der Pferderennsport an Wochenenden viele Franzosen auf die Rennbahn. Diesen Teil der französischen Tradition werden wir uns hier in Europa heute in den kommenden Tagen aus ganz unterschiedlichen Aspekten nähern. Den Start macht die Rennbahn von Argentan, 2 Bahnstunden südlich von Paris. Von den gut 2000 Pferderennen in Frankreich jedes Jahr findet ein wichtiger Teil hier statt. Susanne Krause über ein wahres Gelbwesten-Kontrastprogramm.
Bei strömendem Regen haben 2 Traber eine Trainingsrunde auf der ovalen Sandbahn absolviert. Die Jockeys auf den Sulkis lenken ihre Pferde in den Stall zurück. Um 11 Uhr vormittags geht der Betrieb langsam los. Jacques Frappard ist auf Kontrollgang Richtung Stelle. Frappard, hochgewachsen, sportlich, silbergraue Mähne, wirkt viel jünger als Anfang 70. Der Ex-Notar ist Präsident des Rennbahnträgervereins, der Boss hier. Nun blickt er versonnen auf einen Pferdetransporter, der am Eingangstor vorfährt.
Als Erste trudeln die Profis ein. Viele haben bis zu 200 Kilometer Anfahrt. Heute finden 9 Rennen statt, mit insgesamt rund 140 Pferden. Vor allem in der Normandie sind viele Besitzer von Trabern gleichzeitig auch Züchter und Trainer. Wer wenig Kenntnisse, aber ein Rennpferd besitzt, kann sein Tier einem Profi anvertrauen, einem sogenannten öffentlichen Trainer.
Für Pferd und Jockey ist im Hippodrom von Argentan bestens gesorgt. Die Stallgebäude wirken großzügig und modern, dank einer Komplettrenovierung für 1,5 Millionen Euro. Jacques Frappard rückt die schicke Schiebermütze auf dem Kopf zurecht. Solch ein Komfort war bei der Entstehung der Trabrennen noch undenkbar.
Früher fanden Pferderennen 2-mal im Jahr statt. Man steckte mit Pflöcken ein Terrain auf einer Weide ab, die Dorfkapelle spielte auf, ein richtiges Dorffest. Seither sind die Rennen immer professioneller geworden.
Aujourd'hui, ça devient plus en plus professionnel.
Ausgestorben seien diese Dorffeste allerdings keineswegs, erklärt Jacques Frappa.
La fête du village existe toujours en Normandie, notamment l'été.
In den Sommerferien laufen vor allem in normannischen Küstenorten Rennen. Die locken dann bis zu 1500 Besucher an. Das ist eine tolle Gelegenheit, Leute für Pferderennen zu interessieren. Aber die Tiere müssen, wie man so schön sagt, ihren Hafer ganzjährig verdienen. Dafür braucht es Rennplätze. Bei uns hier fand das letzte Rennen für 2018 am 24. Dezember statt. Anfang Januar begann die neue Saison.
Die Rennbahn von Argentan gilt als Sprungbrett für die Traber-Derbys in Vincennes, dem berühmten Hippodrom bei Paris. Das weiß auch das ältere Paar, das an einem Plastiktisch im Tribünengebäude mitgebrachte Stullen verzehrt. Danielle Hue gegenüber sitzt ihr Mann Bernard, ganz klein und zart. Vor ihm liegen mehrere eng bedruckte Blätter. Mit einem selbstgeschriebenen Computerprogramm analysiert der ehemalige Informatikingenieur die Resultate von Pferderennen. Seit 30 Jahren tourt das Paar über die Rennbahnen der Region. Die Üs setzen selten mehr als 1,5 Euro auf ein Pferd, am liebsten auf einen Außenseiter, der das Rennen macht.
Wir sind Pferdenarren. Die Pferde rennen zu sehen, ist unser größtes Vergnügen.
Spielernaturen sind wir keine. Wir besitzen selbst ein Rennpferd. Das ist nun 14 Jahre alt und frisst sein Gnadenbrot. Bei allen Rennen haben wir es begleitet, Land auf, Land ab.
Es ist sehr gut gelaufen und hat uns viel Freude bereitet.
Er hat insgesamt 270.000 Euro gewonnen.
Der Rennbetrieb läuft inzwischen in vollem Gange. Die Traber donnern dampfend in die nächste Runde, die Sulkis schlingern über den feuchten Sand, der Schlamm spritzt hoch. Noch 1000 Meter, ruft Richard Dumaine in sein Mikrofon. Der kräftig gebaute 42-Jährige mit dem jungenhaften Lächeln steht in einer Glaskabine über der Tribüne, greift immer wieder zum Fernglas, um zu sehen, welches Pferd führt, und kommentiert pausenlos. Pferderennen sind seine Passion, seit die Tante ihn als Kind jeden Sommer auf die Rennbahn mitnahm. 13 Jahre lang war er Trainer auf einem Gestüt, nun sucht er einen neuen Job in der Branche. Aus dem Stand listet er die Sieger der wichtigsten Rennen des letzten Jahrhunderts auf. Wobei, von ihrem früheren gesellschaftlichen Glanz haben die Derbys viel eingebüßt, gibt Richard Dumaine betrübt zu.
Als Mitte der 1980er Jahre der Traber Urasi 3 Jahre hintereinander in Vincennes den weltberühmten Grand Prix d'Amérique gewann, war das jedes Mal Aufmacher in den TV-Abendnachrichten. Das wäre heute undenkbar. Damals war Frankreich wohl einfach noch ländlicher. Damals kamen viele Städter ursprünglich noch vom Land. Heute weiß doch in den großen Städten kaum einer mehr, was ein Pferd ist.
Nachmittags um 4 drängen sich mehrere hundert Personen vor der eigens aufgebauten Großleinwand im Foyer zur Live-Übertragung des Grand Prix d'Amérique in Vincennes. Besucher quer durch alle sozialen Schichten, das Rennbahnpersonal, Trainer und Jockeys. Manch einer in der fiebernden Menge hat die Hand zur Faust geballt, spornt das eine oder andere Tier laut an. Mehrere Favoriten in Vincennes stammen aus nächster Nachbarschaft von Argentan. In der Region sind 1500 Menschen in der Rennpferdbranche tätig. Das Rennen macht allerdings kein Pferd von hier. Ernüchtert gehen die Besucher wieder auf die Tribüne zurück. In Argentan steht das nächste Rennen an.
Die Tradition der Pferderennen in Frankreich, eine Reportage von Susanne Krause war das. Morgen geht es mit ihr dann in ein typisch französisches Café für Pferdewetten. Heute vor 40 Jahren wurde die Islamische Republik Iran ausgerufen. Eine, die das damals ganz aus der Nähe beobachtet hat, ist die Frauenrechtlerin Alice Schwarzer. Mit der streitbaren Journalistin ist meine Kollegin Monika Dittrich gleich in Tag für Tag verabredet. Am Mikrofon bis hierhin war Andreas Noll. Kommen Sie gut durch den Tag. Musik